Diese Episode wird euch präsentiert von Lapondo, dem Shop für das ganze Apothekenteam. Entdecke sorgfältig ausgewählte Produkte voller Apothekenliebe, zum Beispiel das einzigartige Apothekenwimmelbuch, das auf 16 liebevoll illustrierten Seiten eine spannende Reise durch die Apotheke darstellt. Das Entdeckerbuch sollte in keiner Apotheke fehlen und ist das perfekte Geschenk für alle Apothekenfans, egal ob groß oder klein. Jetzt bestellen auf www.lapondo.de. Mit dem Code WISSEN10 sparst du außerdem ganze 10% bei deiner Bestellung.
Nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein.
Und mein Name ist Tom Bellartz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem ganz, ganz fashion Podcast. Ich bin immer noch ganz fashion unterwegs. Ich war ja auf dem Ball der Pharmazie in Wien. Das war unglaublich. Das ist, also ich bin immer noch ganz gesegnet, fühle ich mich davon.
Wie waren deine Walzerkünste?
Ich habe, wie soll ich das formulieren, ohne dass, ich habe es verpasst. Ich bin in einer Bar hängen geblieben mit anderen Menschen, aber das war auch schön, da haben wir auch getanzt. Aber apropos Tanz, Tanz nicht der Kongress, sondern es gibt ja tatsächlich nun eine neue Spitze der Abda. Es ist gewählt worden. Wir haben kurz davor aufgenommen, jetzt sind wir kurz hinterher. Aber wir wollen natürlich Thomas Preis und Ina Lukas gratulieren an dieser Stelle. Und wir haben dann überlegt, wollen wir jetzt schon mal fröhlich vor uns hin spekulieren oder sonst irgendwie, und haben uns dann entschieden, also 100 Tage geben wir ihnen vielleicht nicht Zeit, dafür sind sie schon zu lange im Geschäft, also zumindest der Kollege Preis. Aber nach diesem Switch der Berufsorganisation haben wir gedacht, wir reden über einen anderen Switch heute, nämlich einen, den es mal wieder nicht gibt. Mhm. Und es geht um Sildenafil, gemeinhin bei den Laien wie mir unter Viagra bekannt. Es geht um erektile Dysfunktion und da ist mal wieder was entschieden worden, nämlich was denn, lieber Patrick?
Dass es keinen OTC-Switch geben wird.
Warum eigentlich nicht?
Tja, das weiß man nicht so richtig. Es ist ja jetzt gestern nur das Kurzprotokoll erstmal veröffentlicht worden. Mal gucken, ob da noch was Längeres ist. Scheint aber ja Kräfte zu geben, die das für nicht opportun halten, sowas in die Selbstmedikation zu geben. Und wenn man überlegt, dass also da sicherlich apothekerseits ein Interesse besteht und aus der Industrie sowieso, dann kann man sich ja vorstellen.
Naja, aber die Frage ist ja, wir müssen das ja echt mal, das Thema OTC-Switches, glaube ich, muss auf die Agenda und zwar ganz nach oben. Und zwar nicht, um die Kassen von Apotheken zu füllen, sondern es wird ja ein großes Thema geben in den nächsten Monaten und Jahren, dass nämlich mit diesen leeren GKV-Kassen mehr Verantwortung den Patientinnen und Patienten zugeschrieben wird. Sie müssen mehr bezahlen. Das fängt jetzt am Monatsende schon auf dem Gehaltszettel an, das mehr bezahlen, ohne dass man mehr entscheiden, mehr Verantwortung übernehmen kann. Aber es geht ja eigentlich auch beim Thema OTC-Switches um die Verantwortung, die man Apothekerinnen und Apothekern und Apothekenteams zutraut.
Genau, deswegen sträuben sich ja die Ärzte zum Beispiel sehr dagegen, ne? An dieser Stelle.
Ja, aber warum eigentlich? Also ich verstehe es nicht ganz. Absolut. Ne? Also die Kollegin Nadine Tröbitscher, deine Chefredaktionskollegin, hat ja gerade kommentiert oder nochmal festgehalten, es gibt dem Vernehmen nach, 4-5 Millionen Männer, die auf welche Art auch immer unter erektiler Dysfunktion leiden. Ja, entweder im stillen Kämmerchen und sich sonst irgendwie. Aber es gibt nur 3.500 Urologinnen und Urologen, die sozusagen dann auf der ärztlichen Seite sich dieses Themas bemächtigen können überhaupt. Das klingt ja nicht richtig so, als ob da an der Problemlösung was möglich wäre. Wo landen denn heute die Männer, die dann in irgendeiner Form sagen, ich brauche Hilfe?
Ja, ja, also das ist ja nun, in den letzten Jahren sind ja diese Geschäftsmodelle gewachsen, dass du dir online die Rezepte ausstellen kannst.
Tut sich irgendwie schwer mit diesem Wochen. Ist ja kein Kindergarten, aber ja. Die sind, genau.
Genau, und die Wirklichkeit ist doch, dass es heute sehr wohl Wege gibt, am Arzt vorbei dir das zu besorgen, dann und zwar mit einem horrenden Aufpreis für denjenigen, der da betroffen ist. Ne? Der muss ja von Rabattaktionen wie ein Happy Thursday Evening jetzt in einer Stunde bestellen und dann gibt's nochmal 15% Rabatt oder dann hast du die Arztgebühr erlassen bekommen, bezahlst du ja den Preis des Generikums und dann noch die Behandlungsgebühr, Rezeptausstellgebühr, was auch immer.
Und das klingt ja dann nach dem offiziellen Weg, ja? Also nein. Digital oder über Hotline, so sonst es klingt ja so nach, aber das ist Discount-Mentalität allerdings zu höheren Preisen. Ja? Ja. Discount, wenn es um Beratung geht, Discount, wenn es um Zuverlässigkeit geht, womöglich auch dieses Gefühl, ich muss einen Seitenweg nehmen.
Ja.
Ja, ich muss einen anderen Weg, einen Trampelpfad nehmen, weil es gar nichts Offizielles für mich gibt. So, ja. Und dann wird es so Halbseiden irgendwie. Und, ja. und dann gibt's, darüber müssen wir sprechen, einen riesigen Graumarkt, da, wo das eben halblegale oder illegale Geschäft gemacht wird, ja, wo sich Menschen nicht nur in Berlin und schon gar nicht nur für Sexpartys, was immer gerne am Rande von solchen Gremiensitzungen ja dann gesagt wird, da gibt's ja nur ein Interesse von all denen, die sich das einwerfen, damit sie irgendwie 17 Mal in der Nacht können oder so oder am Wochenende. Das ist ja alles totaler Humbug. Darum geht's ja nicht. Es gibt doch ein echtes Problem.
Wir reden ja über das Sildener Viel jetzt, glaube ich, so wie ich das verstehe, auch ein bisschen exemplarisch, ne? Aber der Trend kommt ja aus den USA. Da gibt es ja irgendwie Riesenkonzerne, die da Milliardenumsätze machen, als wie so Unicorns behandelt werden, die dir dann da ein Komplettangebot, fast schon ein Portemonnaie mit einer Pille drin verschicken, also dass du das dann immer dabei hast. Und das haben ja einige Startups hierzulande nachgemacht und die sind aber natürlich, weil es ja nicht erlaubt ist, gibt es dann irgendwo in Irland irgendwelche Ärzte, dann sind sie plötzlich in England, also das meandert auch ganz munter. Also Graumarkt ist schon ziemlich das richtige Wort. Und da werden die Leute hingeschickt. Ne? Also du kannst ja sagen, ich will keine Sexpartys in Berlin, aber wenn die Lebenswirklichkeit so ist, dann kann sie die Leute ja nicht irgendwie allein
lassen. Ich finde, dass die Diskussion vollkommen, das ist ein Irrläufer.
Ja.
Das wird doch nur erzählt, das ist ein Narrativ, das begründen soll, warum man es nicht macht und eigentlich das verschleiert, worum es eigentlich geht, dass nämlich andere Gruppierungen, die diese Entscheidungen treffen, sagen, nee, wir trauen das den Apotheken nicht zu, wir wollen das nicht in der Apotheke vor Ort haben, wir wollen keine OTC-Switches, wir sind hier die Verordner und dabei gar nicht merken, dass sie schon lange gar nicht mehr sind, weil es bei Zava oder sonst irgendwo läuft und dann über irgendwelche Versender, Halbseiden, die dann nämlich die Pakete, so wie diese beschrieben hast, schnüren. Und eben nicht, wo du einen zuverlässigen Weg hast, der einfach auch sicher ist. Ja. Und letztlich ist es doch so, viele Apothekerinnen und Apotheker, ich habe das jetzt auch heute wieder wahrgenommen, sagen ja, natürlich will ich die Verantwortung übernehmen und wir haben sie doch schon längst.
So ist es.
Ja, und wir kennen die Neben- und Wechselwirkungen, wir kennen die doch auch bei anderen Produkten. Also wenn wir in den Schmerzmittelbereich schauen, da ist es ja nun mitnichten so, als ob das alles nebenwirkungsfrei wäre, was da schon seit Jahren, auch übrigens irgendwann geswitcht, heute OTC ist. Da kann man drüber diskutieren, man kann ja über Dosierungen sprechen natürlich.
Ja.
Ja? Also ab welchem, gibt es hier Dosierungsthemen, wo ich sage, okay, da brauche ich eine Verordnung oder ist es in der Sichtwahl zu präsentieren oder nicht oder. Da gibt es ja auch in anderen Ländern Beispiele, in denen es übrigens zum Teil durchaus auch im europäischen Raum rezeptfrei ist oder wo es Sonderregelungen gibt.
Also ich finde auch grundsätzlich das Argument, dass da ja eine schwerwiegende Erkrankung dahinter liegen kann. Das gilt eigentlich für jedes Arzneimittel. Also du kannst genauso bei einem Kopfschmerzmittel oder bei einem Mittel gegen Schwindel irgendwas kaschieren, wenn das irgendjemand immer wieder einkauft. Genau dafür sind ja Apotheken da. Und wenn du das, wenn du diese Anlaufstelle stärken willst oder dieses Vier-Augen-Prinzip quasi stärken willst, dann sind OTC-Switches ja genau das Mittel der Wahl dafür. Oder du könntest natürlich auch das, was du gerade gesagt hast, die Erfahrung in anderen Ländern, du könntest ja auch noch so eine Zwischenkategorie schaffen, ne? Also dass du das eben nicht in die Sichtweite stellst oder in die Krabbelkiste legst oder irgendwas, sondern dass du ja so ein Beratungskonzept daran bindest, ne? Eine Selbstverordnung durch die Apotheke.
Genau. Und wenn wir jetzt mal schauen, es gibt natürlich auch andere Stimmen aus der Apothekerschaft, die sagen, Kave, Vorsicht. Wir müssen daran denken, nicht, dass wir irgendwas am Ertrag verlieren. Und jetzt frage ich mich ehrlich gesagt, müsste man sich die Zahlen mal anschauen, wie viele Verordnungen laufen denn tatsächlich über die Vorortapotheke und wie viele laufen über irgendwelche Versandbuden? Wie viele Verordnungen werden denn getätigt von Ärztinnen und Ärzten, die dann in der Apotheke vor Ort landen? Und wie viele sind auch in diesem ärztlichen Bereich gar nicht mehr an Verordnungen unterwegs. So, und haben sich schon einen anderen Weg gesucht. Also das, was Ärzteschaft da gerne kommuniziert, nämlich wir sind hier die Gralshüter, nicht, dass das schon längst verloren gegangen ist.
Naja, und Sildener Viel ist ja generisch, ne? Also ich finde, du musst ja nicht anfangen, da so einen Discount-Schlacht zu blasen. Das ist ja genau der Sinn von Selbstmedikation, dass du da auch eine Wertigkeit hast.
Naja, wir sehen ja auch durchaus im Selbstmedikationsbereich Beispiele, wo es jenseits von Discount auch über die Vor-Ort-Apotheke läuft. Also wenn wir danach gehen würden, würden wir weite Teile des OTC-Sortiments ja nun nach 20 Jahren schon bei Versendern sehen.
Ja.
Und viel weniger in der Vor-Ort-Apotheke. Das ist da auch eine Daseinswirklichkeit, oder?
Ja. Ja, ja. Und wie gesagt, also Sildenafil, finde ich, ist auch noch so ein Zwischending. Also es gibt ja auch die Pille danach ohne Rezept und da gibt es ja auch Auflagen. Sowas könntest du dir, wenn du das wirklich als besonders herausragendes Beispiel siehst, auch noch daran
binden. Ich kann mich an einen DAV-Vorsitzenden, den ich immer sehr geschätzt habe, Fritz Becker, erinnern, der immer gesagt hat, dass OTC sozusagen der Goldstandard in der Apotheke ist. Das heißt, der hat gesagt, bei OTC, da können wir zeigen, was wir drauf haben. Mhm. Ja, das spricht natürlich, das kannst du auf verschiedenen Ebenen interpretieren. Das kannst du sagen, in der Beratung natürlich, in der Begleitung, in der Verfügbarkeit, aber natürlich auch in der Preisbildung.
Ja.
Also, wann mache ich mich selber zum Deppen, wenn ich bestimmte Produkte, Präparate, wie auch immer, Arzneimittel zu Dumpingpreisen raushaue, um was auch immer damit zu erreichen. Mhm. Also, ich glaube, dieses Margenthema, was von einigen beim Switch, wo sie sagen, oh, da müssen wir aufpassen, da verlieren wir Marge, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das die Zukunft der Apotheke in der Debatte ist, ehrlich gesagt.
Das stimmt und es ist ja auch, also okay, ist dann keine Arzneimittelpreisverordnung, es ist dann Selbstkalkulation, aber wir reden ja hier nicht von so einem teuren Präparat, das dann wirklich im Versandhandel mit Rabatten verschleudert wird. Also weiß ich nicht, ich finde das auch wirtschaftlich attraktiv für die Apotheke.
Genau, und überhaupt das Thema Switches und wir nehmen es nur mal zum Aufhänger, wir haben das Thema ja auch bei der Minipille zum Beispiel, aber auch bei vielen anderen Themen. Ich persönlich glaube ja, dass wir, ob man das gerade in diesen Gremien will oder nicht, man sozusagen, in diesen Trump-Zeiten ist man vorsichtig mit neuen Zeitaltern und sonst irgendwie, aber ich glaube schon, dass wir in eine Phase kommen von mehreren Jahren, wo Switches zunehmen werden.
Ja,
so, und zunehmen müssen, um die GKV im Verordnungsbereich zu entlasten.
Ja.
Das wird so kommen. So, ansonsten, also wenn die nicht mehr verordnet werden, was ist denn dann gewonnen?
Ja.
Also weil wir weniger Ärzte haben, weniger Fachärzte, aber gleichzeitig mehr Menschen, die Bedarf haben.
Ja, und das ist ja auch so ein Gassenhauer, aber natürlich ist der Patient von heute vielleicht ein bisschen aufgeklärter, ein bisschen mündiger und das nervt einfach nur, wenn du wegen so einem Rezept dann zum Arzt musst, ne? wo du das eigentlich nicht brauchst.
Kannst du, wenn du so an Switches in der Zukunft denkst, du bist ja Apotheker, ja? Würdest du dich wohlfühlen mit mehr Switches? Also wenn du jetzt heute in der Apotheke arbeiten würdest, würdest du sagen, ja klar, dafür bin ich ausgebildet, das will ich machen, deswegen betreibe ich eine Apotheke.
Ja klar, dafür bin ich ausgebildet, oder? Das will ich machen, dafür betreibe ich eine Apotheke.
Genau, das ist der Punkt. Und müsste man dann nicht umgekehrt jetzt, wenn man an die Berufsorganisation denkt, an die Verbände, müssten die nicht mit einer größeren Konsequenz sich da auch einsetzen für das Thema?
Absolut.
Ist das nicht auch ein Zukunftsthema? Also wir haben jetzt uns entschieden, heute nicht großartig über die neue Agenda von Thomas Preis und so, aber da geht es ja um Lieferfähigkeit, womöglich auch um Honorar, was auch immer.
Mhm.
Aber letztlich, geht es nicht auch um Switches zum Beispiel?
Ja, ja. Also Pharma Deutschland ist da ja ganz, die treiben ja das Thema voran. Das ist ja so ein Pharmaverband, der auch da auch mit viel Kompetenz dieses Thema Switches betreut und der da auch, glaube ich, einen ganzen Katalog an in Frage kommenden Präparaten und Wirkstoffen hat. Ich finde auch, dass das wäre, glaube ich, dann die Bundesapothekerkammer sich da draufsetzen müsste, weil das ist eine Stärkung der Kompetenz der Apotheke. Also was sonst? Was, wenn nicht das?
Genau, und die Frage ist ja, erwarten wir eigentlich jenseits, es ist ja Bundestagswahlkampf und ab und zu wird gesagt, im Bereich Rx kommen wir aufs Geld zu sprechen, auf die Honorierung. Also irgendwie mein Gefühl sagt mir, dass wir in den nächsten Monaten nicht zwingend eine Honorarerhöhung bekommen werden. Ja, also die Packungspauschale oder was auch immer, es ist, wird nicht angehoben. Und ich befürchte eher das Gegenteil, wenn wir in die Finanzlage der Kassen schauen. Ist nicht dann genau der OTC-Bereich zu stärken und der auszubauen und zu prägen und auch dort die Kompetenz zusätzlich, die Apotheker hat, reinzubringen?
Auf jeden Fall, es geht ja auch nicht darum, dass du jetzt hier wichtige Indikationen oder Arzneimittelgruppen aus der GKV rauslöst und den Patienten damit alleine lässt. Wir reden ja hier von Präparaten, keine Ahnung, Blasenentzündung, Antibiotikum oder irgendwelche Sachen oder jetzt Sildenafil oder Contraceptiva, die für den akuten Bedarf sind, also die auch eine Indikation haben, wo auch ein Patient froh ist, wenn er das selbst lösen kann und schnell lösen kann.
Ja, natürlich, darum geht es ja auch. Es geht ja auch um, ne, wenn wir immer von wohnortnaher Versorgung reden, heißt das ja übersetzt, die ist,
die Ermöglichung,
die ist verfügbar. Genau. Ja. Das ist die Ermöglichung. Da geht es um Verfügbarkeit und mir wird schnell geholfen, mir wird akut geholfen. Und ich habe jemanden in meiner Nähe, der so kompetent ist, dass er mich begleiten kann. So, jetzt haben wir natürlich bei Sildenafil, bei Viagra das Thema immer noch Tabuthema. Ja, und ich frage mich ja auch, und ehrlich gesagt, das möchte ich auch deutlich kritisieren, dass solche Gremien dann so defensiv sind, obwohl sie eine ausufernde Problemstellung eigentlich haben bei der Versorgung von Menschen. Und darum geht es. Es geht hier um die Versorgung von Menschen, die einen Need haben. So. Und von denen höre ich aber auch nichts. Wie lösen wir denn dieses Tabuthema auf? Ja, das macht dann meistens ab und zu eine Industriekampagne, die das mit irgendeiner Patientenorganisation dann über Bande macht. Natürlich mit Interessen, aber trotzdem, es gibt ja tatsächlich keine Bewegung, die insbesondere, wenn wir über Männer, wir reden vollkommen zu Recht immer wieder auch über Frauengesundheit und die besonderen Erfordernisse. Aber wir müssen ja auch über Männergesundheit reden. Und wenn wir die Männer damit auch, also so bescheuert es klingt, aber damit auch ein Stück weit alleine lassen in solchen Gremien, ja, wollen wir einfach sagen, nö, das halten wir hinter Verschluss, dann manifestiert sich doch erst recht so ein Tabuthema, weil ich eben keine Kampagnen fahre, weil ich denen nicht ermögliche, damit offener umzugehen, weil ich denen nicht in der Öffentlichkeit sage, du bist damit nicht alleine.
Richtig. Also ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, ob das heutzutage ein Tabuthema ist. Also das größte Tabuthema wäre ja wahrscheinlich wirklich die Pille danach, wo du als Frau in die Apotheke gehst und das Vertrauen hast, dass dir dort geholfen wird, und zwar in so einer heiklen Situation. Ich fände es viel kompromittierender, wenn ich mich beim Arzt ins Wartezimmer sitzen müsste und müsste dem eingestehen, ich bin eigentlich nur aus einem Grund hier. Das fände ich wäre ein Tabuthema.
Ja, ich weiß nicht. Man könnte ja auch immer, manche machen es sich ja leicht, auch in der Ärzteschaft und auch bei Kassen, und sagen dann, dann ist es das Problem des Patienten oder des Konsumenten oder was auch immer. Ja, wenn der da ein Tabu, aber so leicht können wir es uns nicht machen, weil wir wissen ja, dass natürlich erektile Dysfunktion und die Nichtbehandlung von erektiler Dysfunktion noch ganz andere Effekte hat. So, oder dass sie andere Erkrankungen verdeckt. Und in dem Moment, wo Männer eben nicht behandelt werden, wenn sie nicht sichtbar werden, wenn sie nicht begleitet werden, werden auch diese Erkrankungen natürlich nicht entdeckt. Ja, und wer sich nochmal ganz entspannt dann mit der Lebenserwartung von Männern und Frauen in irgendeiner Form auseinandersetzt, muss sich doch auch ehrlich machen und sagen, was tun wir denn in solchen Bereichen nicht, um den Männern auch zu ermöglichen, dass sie versorgt werden?
Ja, das ist ein guter Punkt, weil es ist ja entschieden worden, dass das Lifestyle-Präparate sind, die nicht in die GKV gehören. Also das heißt, dass das eine Sache ist, die was mit Lebensstil zu tun hat. Also müsstest du dann ja auch die Männer darin stärken, damit umgehen zu können, richtig?
Ja, natürlich, damit umgehen zu können. Und was ist denn eigentlich, Entschuldigung, also jetzt mal etwas banal formuliert, ja, mit dem Frust, den du schiebst, welche psychischen und sonstigen Folgen entstehen denn dort einfach? Ja, und da kann man doch nicht einfach, indem man sagt, machen wir nicht hier Sexpartys, ja, genau den anderen Aspekt, der marginal eine Rolle irgendwo spielt, aber wo es doch nicht um den legalen Weg geht. Weißt du, wir leben in einer Nation, die vor einem Jahr Cannabis freigegeben hat. Ja. Da gucke ich immer noch so drauf und denke so, ja.
Gut, hätte vielleicht der Sachverständigenausschuss dann auch nicht gemacht, ne?
Nee, das hätten wir auch nicht. Aber wer sind denn eigentlich die Sachverständigen?
Professoren, weil die Industrie und so weiter dürfen ja nur in der zweiten Reihe sitzen quasi.
Genau. So, da sitzen Professoren, die sind wahrscheinlich alle hochkompetente Menschen natürlich auch. Die einen Vorteil haben gegenüber vielen Millionen anderen, nämlich, Achtung, Die haben Zugang zu Informationen, zu Wissen, die sind aufgeklärt durch dieses Wissen, durch ihr Studium und alles andere. Die wissen, wo sie die Dinge herbekommen, wie sie da kommunizieren, die kennen jemanden, der jemanden kennt und sonst irgendwie. Die kriegen auch Termine, die sind häufiger privat versichert als alle anderen von den 5 Millionen. So. Und das ist meine Herausforderung, die Herausforderung, die ich immer sehe, ist, dass da auch manchmal nicht diejenigen mit am Tisch sitzen, die sagen können, ey Leute, könnt ihr mal kurz in die Lebenswirklichkeit abtauchen?
Ja.
Ich sag euch mal, wie die Tatsache ist, wenn du einen Termin beim Urologen in Berlin oder in Buxtehude oder sonst wo haben willst, da wartest du nämlich mal 2-3 Monate. Mhm. Ja, Punkt. So, was passiert denn eigentlich in der Zeit?
Ja.
Was ist denn, wenn die erektile Dysfunktion, und da kommen wir nämlich auch zu dem Terminthema wieder, was ist denn, wenn die ein Signalgeber, ein Marker für was ganz anderes ist? Mhm. Klar, du kriegst dann trotzdem keine Termine, Pech gehabt, aber
du hast es ja vorhin schon gesagt, das ist ja, du erkennst ja daran, dass es Schutzbehauptungen sind oder Abwehrgefechte sind, dass es im Ausland ja schon gemacht wurde und funktioniert hat und offensichtlich ohne eine große Schwemme an Sexpartys oder irgendwas.
Genau, also so tief bin ich da jetzt auch tiefer nicht drin. Aber eins vielleicht nochmal auch zum Thema OTC-Switches. Ich persönlich denke, es macht Sinn, auch mit Blick auf die GKV-Finanzen, aber insbesondere mit Blick auf die Nutzung der Vorortapotheke. Also das, was der Gesetzgeber übrigens vollkommen zu Recht eingebaut hat, Stichwort pharmazeutische Dienstleistung. Was macht er denn da eigentlich? Da sagt er doch auch, pass mal auf, Kollegen, oder jetzt bei der elektronischen Patientenakte, wir möchten, dass du dich engagierst bei der Begleitung von Patienten und dafür bekommst du noch. Also da traut man denen diese pharmazeutische Begleitung durchaus zu und vollkommen zu Recht, weil Apothekerinnen und Apotheker zu denjenigen zählen, die sich natürlich häufig intensiv weiterbilden, fortbilden, die Fachinformationen bei Apotheker ad hoc und auch vielleicht anderswo wahrnehmen, die sich zu diesem Thema in Webinare reinsetzen und in Fortbildungsveranstaltungen. Und ich frage mich ganz ehrlich, wieso sollte man diese Kompetenz nicht noch viel stärker nutzen und dabei zu einer Systementlastung kommen und gleichzeitig die Versorgung der Menschen verbessern? Mhm. Also es gibt so viele Punkte, wo ich sage, ey, macht das doch bitte, traut euch was und traut den. Und dann von mir aus measured es. Ja, bei der elektronischen Patientenakte, da sagt man doch auch, da sagen alle, dann gucken wir mal, ob die digital sicher ist und sonst irgendwie, wissen wir noch nicht so genau. Wir machen mal Testregionen. Wir machen mal Testregionen irgendwo, ein paar Apotheken, Arztpraxen, sonst irgendwie Patienten, egal ob die jetzt mitmachen oder nicht. Beim E-Rezept war es ähnlich. Und dann machen wir da mal einen Rollout und gucken, wie das funktioniert. Und dann haben wir Zahlen, Daten, Fakten und dann können wir damit weiterarbeiten. Wieso passiert das bei solchen Themen nicht konsequent, Patrick?
Ja.
Das wäre doch ein Weg, oder nicht?
Das wäre ein Weg und vielleicht das als Schlussappell, das Bundesgesundheitsministerium das entscheidet ja über die Arzneimittelverschreibungsverordnung, hätte ja die Möglichkeit, Sildenafil freizugeben, auch wenn die Professoren anderer Meinung waren. Zum zweiten Mal.
So ist das. Patrick, vielen Dank. Da haben wir mal einfach so die Themen geswitcht. Das ist eine unserer Stärken und wir glauben auch, dass Switches zu einer Stärkung der Vorortapotheke führen können. Deswegen pro Switch. Das war der Podcast nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Uns gibt es immer donnerstags. Man darf uns liken, schreiben, disliken. Man darf wie wild über Switches und Co. diskutieren, kommentieren und Post bitte an post@nurmalsozumwissen.de. Vielen Dank. Tschüss, bye bye. Mir scheint die Sonne im Gesicht.
Ciao.
Tschüss. Ja, das war doch angenehm heute.
Donnerwetter.
Haben wir gut gemacht, oder?